hier ist Dr. Ramona Pauli, live von der 18. Welt-AIDS-Konferenz in Wien. Es ist Montag und es fand gerade eine interessante Session statt mit dem Titel Antiretrovirale Therapie, neue Medikamente und neue Strategien. Neben mir steht Dr. Stefan Esser von der Hautklinik der Universität in Essen. Und wir wollten die Studien hier nochmal durchgehen, und zwar in drei verschiedenen Blöcken. Das erste war die Progressstudie. Das ist die erste Phase 3 Studie zu einer neuen Strategie, nämlich einem nuke-freien Regime. Könnten Sie die Studie mal kurz charakterisieren und vielleicht die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Also es waren therapienaive Patienten, insgesamt 200 Patienten, die randomisiert wurden. Entweder bekamen die Patienten eine Kombination aus Truvada, Caletra, oder die bekamen eine Kombination aus Isentris, Caletra. Und es wurde dann über 48 Wochen beide Arme bezüglich Tolerabilität und Effektivität miteinander verglichen. Und zusätzlich gab es noch eine Resistenzanalyse im Falle eines virologischen Versagens und wurde eben untersucht, ob die beiden Arme eine Nichtunterlegenheit des Ratigravir-Arms vorliegt. Also sozusagen NUC-sparendes Zwei-Substanzen-Regime versus Standardtherapie versus eben, sagen wir mal, dann Integrase-Inhibitor-sparendes Regime, kann man ja genauso sagen, aus dem Truvada klassisch Caletra versus eben Isentris Caletra. Soll ich schon was zu den Ergebnissen sagen? Nach 48 Wochen hatten 83% der Patienten, die Raltegravir-Caletra bekommen hatten, eine Viruslast unter der Nachweisgrenze. Im Truvada-Caletra-Arm 85% und damit war eine Nichtunterlegenheit gezeigt. Also beide Arme hocheffektiv. Bei den Nebenwirkungen erfreulich wenig Nebenwirkungen, allerdings in beiden Armen 2% etwa. Und dann, was das virologische Versagen betrifft, auch sehr, sehr wenig virologisches Versagen. 3 Fälle von virologischem Versagen. Und dann in beiden Armen wurden die Resistenzen geprüft und es gab in dem Arm Truvada-Caletra nur eine FTC-Resistenz, im Raltegravir keine, allerdings im Raltegravir-Arm eine Raltegravir-Resistenz. Also dass man sagen kann, beide Regime hocheffektiv, beide Regime in der Studie wenig Nebenwirkungen. Und was vielleicht ganz interessant ist, weil bei Raltegravir sucht man ja immer noch nach der Nebenwirkung, das Einzige, was eben aufgefallen ist im Vergleich zum Caletra-Truvada-Arm, waren im Raltegravir-Arm eine etwas höhere CK-Erhöhung, was auch immer das zu bedeuten hat. Die klinische Relevanz ist rätselhaft nach wie vor, aber das war das Einzige, was jetzt labortechnisch mal aufgefallen ist zwischen den beiden Armen. Also durchaus eine Option, die für frühe Therapien zur Verfügung steht.
Wir bleiben bei den zur Verfügung stehenden Substanzen, nämlich auch beim Raltegravir. Hier wurden jetzt 2 Switch-Studien vorgestellt. Es gab ja schon mal eine Switch-Studie, die Switchmark, die weniger günstig ausgegangen ist für das Raltegravir. Jetzt hier neue Daten auf dem Welt-AIDS-Kongress.
Also die beiden Studien würde ich gerne sehr stark voneinander trennen. Einmal die ODIS-Studie, die über 220 Patienten eingeschlossen hat und ein sehr diversifiziertes Design für die geringe Patientenzahl hatte. Es wurde Patienten, die schon längere Zeit unter einer Therapie mit einem Protease-Inhibitor und einem Backbone, überwiegend Truvada und Kivexa, behandelt worden sind und unter der Nachweisgrenze waren, geswitcht, wobei hier nur der Protease-Inhibitor gegen Raltegravir ausgetauscht wurde. Und dann gab es dann nochmal 2 Arme nach dem Switch. Die Arme wurden dann über 12 Wochen nur untersucht und der eine Arm hat Raltegravir einmal täglich erhalten, was natürlich ein interessantes Konzept ist, und der andere Arm hat Raltegravir zweimal täglich erhalten. Von dem Arm, der Raltegravir zweimal täglich erhalten hat, wurde dann nochmal nach 12 Wochen eine weitere Umstellung randomisiert vorgenommen, und zwar der eine Arm behielt weiterhin zweimal täglich Raltegravir und der andere Arm bekam dann auch einmal täglich Raltegravir. Das waren dann am Ende, nachdem man das alles aufgeteilt hat, ungefähr 30 Patienten in jedem Arm. Und auch die wurden wieder nur 12 Wochen nachuntersucht. Also eine sehr kurzweilige Studien, die sicherlich über die Durabilität einer solchen Kombination nur begrenzte Aussagen machen kann. Und was man als Tendenz vielleicht sagen darf, ist, dass was man vielleicht noch vorweg schicken muss, gab keinen Vergleichsarm. Also es wurde nichts darüber gesagt, was mit den Patienten gewesen wäre, wenn sie auf dem Protease-Inhibitor verblieben wären. Also man vergleicht sich nur mit sich selber und das nur über einen sehr kurzen Zeitraum.
Die Studie wurde ja vorzeitig abgebrochen. Also es war wahrscheinlich länger geplant, wurde aber vorzeitig abgebrochen. Warum?
Die Studie wurde abgebrochen, weil natürlich die Switchmark-Daten, die inzwischen raus waren, nicht berücksichtigt worden sind und eigentlich schon zum Zeitpunkt des Studiendesigns hätte man die Studie eigentlich nicht mehr machen brauchen, weil das, was bei Studie am Ende rauskam, nämlich die Patienten, die schon im Vorfeld Resistenzen gegen den New Backbone hatten, haben massiv häufiger versagt. Das war also das Hauptkriterium, warum die Patienten am Ende nicht erfolgreich waren, und zwar unabhängig davon, ob sie einmal oder zweimal am Tag Valtegravir bekommen haben. Insgesamt war die Versagerquote hoch und es gab einen Trend dazu, dass die einmal täglichen Patienten doch insgesamt schlechter noch ausfielen als die zweimal täglichen Patienten, wobei ich das bei dem Studiendesign kritisch finde. Also einmal täglich, ob man jetzt definitiv sagen kann, dass das einen Nachteil hat, aus der Studie heraus, bin ich mir nicht sicher.
Die zweite Studie war die Spiralstudie, die Professor Gattell vorgestellt hat, auch eine spanische Studie. War die denn besser?
Also die ist von einem DSMB-Board erstmal frühzeitig geprüft worden und die haben sich aufgrund der bis dato vorliegenden Daten aus der Spiralstudie für eine Fortführung entschieden. Hintergrund ist, dass hier sozusagen eine, im Gegensatz zur Switchmark-Studie, Positivauswahl von Patienten stattgefunden hat. Das heißt, es waren Patienten, die waren im Schnitt über 6 Jahre lang schon unter einer Protease-Inhibitor-Therapie mit einer nicht nachweisbaren Viruslast. Also sagen wir mal, hohe Adherenz, hohe Effektivität, sehr lange nachgewiesene Adherenz. Und diese Patienten sind dann eben in 2 Arme randomisiert worden. Also der eine Arm unter Fortführung der geboosteten Protease-Inhibitor-Therapie und der andere allerdings in eine zweimal tägliche Raltegravir-Therapie. Und auch hier konnte man eben zeigen, dass das eigentlich geht. Wenn jemand so lange unter der Nachweisgrenze ist, dann war im Gegensatz zur Switchmark-Studie bei dieser positiven Auswahl zweimal täglich Raltegravir effektiv. Sodass man also, sagen wir mal, ein bisschen was dazugelernt hat. Bei Switchmark hat man vielleicht die falschen Patienten gewählt für einen Wechsel und der Wechsel ist auch nicht in jedem Fall günstig für die Patienten, aber ein Wechsel bei der richtigen Auswahl scheint möglich zu sein.
Gab es denn da Unterschiede in der Verträglichkeit der Studie? Oder kann man sagen, wenn die Patienten schon 6 Jahre in PI haben, dann tut sich da nicht viel von der Verträglichkeit her?
Gut, also die Idee war ja, welchen Einfluss hat das auf den Fettstoffwechsel, und es wurden auch wie immer die DAD-Daten bemüht und dann eben gezeigt, dass die kumulative PI-Dosis sozusagen ja ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Events gemacht hat. Und von daher, das war das Motiv. Das heißt, das waren alles Patienten, die haben die PI-Therapie super vertragen, haben also ohne Not umgesetzt, einfach in der Vorstellung, dass kumulative PI-Dosis möglicherweise dann doch eine Rolle spielt für kardiovaskuläre Ereignisse. Also sagen wir so, das wird den Arzt einige Überzeugungskraft gekostet haben, die Leute in die Studie zu bringen, weil, sagen wir mal, das müssen schon sehr kardiovaskulär ängstliche Patienten gewesen sein, die in diese Studie geswitcht haben.
Dann kommen wir zum dritten Block, das sind die neuen Substanzen. Es ist ja schön, dass doch auf der Konferenz wirklich auch neue Substanzen vorgestellt werden. Da gab es 2 interessante Entwicklungen.
Ich würde als erstes gerne auf den neuen Integrase-Inhibitor der Firma Shionogi, WIF, GSK, wie auch immer, eingehen und kürze den mal ab, eine ewig lange Zahl als 572, wenn wir uns darauf einigen können. 572 ist in der Viking-Studie untersucht worden und die Viking-Studie hat untersucht, welche Mutationenvorgabe dieser 572-Substanz einen Einfluss auf die Wirksamkeit haben nach vorheriger Raltegravir-Therapie. Also alles Patienten sehr stark vorbehandelt, wenn man sich die Kohorte anguckt, die hatten alle schon Etravirine drin, alle Darunavir drin, Maraviroc drin, also schwerst vorbehandelte Patienten, zusätzlich noch mit Raltegravir-Resistenzen. Und die Weichenstudie war sehr interessant und hilfreich, weil eben die verschiedenen Pathways, die zur Resistenz gegen Raltegravir führen, gegeneinander untersucht wurden. Also es gibt ja einmal einmal die Y143-Mutation und die N155-Mutation, die offenbar für diese neue Substanz keinen Einfluss haben. Also sie behält ihre Wirksamkeit, selbst wenn noch weitere Mutationen hinzutreten. Das gilt leider nicht für die Q148. Wenn diese Mutation auftritt in Verbindung mit weiteren Mutationen, die häufig sind, dann ist der Einsatz von 572 nicht sinnvoll, sodass also die Raltegravir-Arme, die mit den ersten Mutationen waren, weitergeführt werden konnten, auch mit guter Effektivität, während der Arm, der geprägt ist von diesem Pathway Q148, abgebrochen werden musste wegen mangelhafter Wirksamkeit. Sodass also schon eine Vielzahl der Patienten mit Raltegravir, vorbehandelten Patienten mit Mutationen behandelbar sein wird, aber mit Einschränkungen. Also nicht Blind Shot, jeder kann das haben, sondern man muss vorher eben eine gescheite Resistenztestung haben und die geeigneten Patienten für diese Substanz auswählen. Interessant war eben, dass wirklich zum Einschluss in der Studie 78% der Patienten eine aktuelle Raltegravir-Resistenz hatten, also Raltegravir-Versagen, und 22% eben in der Vorgeschichte. Und ich finde, das sind schon überzeugende Daten, dass die Substanz dann wirklich nochmal klinisch zu einer Effektivität bringt. Stimmt ja hoffnungsvoll, weil auch wir werden ja in den nächsten Jahren vielleicht die ersten Patienten sehen, die nicht mehr in der glücklichen Situation sind, dass wir ein Füllhorn voll mit neuen Substanzen haben, sondern die dann wieder, wie wir es vielleicht aus der Zeit, bevor jetzt die neuen Klassen kamen, kennen, wieder neue Substanzen brauchen, die auch wirksam sind. Ne?
Die letzte Substanz ist ja auch sozusagen, ja, kann man schon fast sagen, neues Therapieprinzip.
Ja, hier sollten zwei Dinge ganz elegant miteinander verbunden werden. Es handelt sich hier um einen kombinierten Chemokin-Rezeptor-Antagonisten, der nicht nur den CCR5-Tropismus nutzt, um damit einen therapeutischen Ansatzpunkt zu haben, sondern der gleichzeitig auch noch durch eine weitere Blockade des CCR2-Chemokin-Co-Rezeptors einen antiinflammatorischen Aspekt haben soll. Also wir haben ja jetzt alle schwer Angst vor der Inflammation, seitdem uns alle Studien zeigen, dass das Wichtigste, was wir eigentlich messen müssen, Interleukin 6 ist. Und das ist ja für alles gut, AIDS, Herzinfarkt, neurokognitive Defizite. Und wir werden ja jetzt immer mehr von Infektiologen zu Rheumatologen, und deswegen wollen wir ja dann die Inflammation auch konsequent bekämpfen. Und die Forschung geht ja weiter. Und von daher gibt es jetzt also das Kombipaket für den inflammierten infektiologisch chronisch kranken Patienten. Und das soll eben die Kombination aus CCR5 und CCR2 sein. Ganz frühe Phase 2a-Studie, unterschiedliche Dosierungen sind gegeben worden von der Substanz, und siehe da, also bei richtigem Tropismus fällt dann auch die Viruslast ab. Mhm. Den Tropismus wollen wir an der Stelle nicht weiter vertiefen, hat der Vortrag zum Glück auch nicht getan.
Ja.
Die Inflammationsparameter scheinen sich davon auch beeindrucken zu lassen. Die Frage, die dann aus dem Auditorium berechtigterweise kam, wie viele Chemokin-Rezeptoren kann ich denn blockieren, ohne dass das, sagen wir mal, für meine Immunabwehr einen Einfluss hat? Auch das konnte der Referent nicht abschließend beantworten. Die Nacktmäuse zumindest haben nicht lange genug gelebt, um das ausreichend testen zu können. Also bleibt es sicherlich zu hoffen, dass wir vielleicht die Inflammation konsequent hemmen können, aber sicherlich natürlich nicht auf Kosten der immunologischen Kompetenz unserer Patienten. Das kann ja hinterher nicht angehen, dass die vielleicht nicht mehr an Immundefizienz infolge von HIV versterben, sondern weil wir inzwischen alle Chemokin-Rezeptoren blockiert haben, die für die Abwehr zuständig sind. Also das gibt sicherlich viel Interesse, auch aus Sicht der Immunologen, und sicherlich auch, deswegen wird die Substanz ja vielleicht auch mitentwickelt, aus Sicht der Kollegen, die Autoimmunerkrankungen behandeln. Und wir wissen jetzt zum Beispiel, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen spielt der CCR2-Rezeptor durchaus eine große Rolle, sodass sicherlich da für die Substanz ein breites Forschungsfeld da ist und möglicherweise natürlich auch für unsere Patienten. Bin gespannt, wo die am Ende enden wird. Ob das eher eine Substanz wird, die den Ansatz hat, Autoimmunerkrankungen oder Autoimmunphänomene und Inflammation zu hemmen, oder wirklich eine antiviral wirksame Substanz, das bleibt noch abzuwarten.
Zumindest ist es erfreulich, dass die Forschung weitergeht. Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Esser.